Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency.
Guten Morgen miteinander. Guten Morgen zu einer neuen Folge Popkultur. Heute sprechen wir, Nuria und ich, über die Serie Bloodline, dann über den Musiker Harry Styles und wahrscheinlich ein wenig die Boyband One Direction und über die Serie One Day at a Time. Und ich steige direkt mal ein mit Harry Styles. Ich bin über einen anderen Podcast und verschiedene Tumblr, aber hauptsächlich den Podcast Seriously, auf die Idee gekommen, mir mal Harry Styles neues Album anzuhören, und das gefällt mir sehr gut. Und dazu muss man vielleicht kurz ein bisschen Hintergrund zu Harry Styles geben. Harry Styles ist ein englischer Musiker, der mit 16 in die Boyband One Direction eingetreten ist, oder besser gesagt, One Direction hat sich geformt aus 5 Teilnehmer der Castingshow X Factor in England oder auf den britischen und Inseln und Irland. Und diese Boyband ist irrsinnig erfolgreich gewesen dann in den darauffolgenden 5 Jahren. Diese 5 jungen Männer inzwischen sind nicht nur reich geworden, sondern sehr berühmt und haben ein sehr eindrucksvolles Fandom. Also ein Fandom, das sehr große wirtschaftliche Macht hat. Oder ein Fandom, die Macht liegt nach wie vor bei den Produktionsfirmen und da, wo das Geld liegt. Aber das ist ein Fandom, das zum Beispiel fertiggebracht hat, dass ein Lied, das nicht als Single gedacht war, trotzdem als Single rausgebracht wurde und somit dann eben auch auf den Radiosendern laufen konnte. Normalerweise werden so simple Songs auf Alben, die nicht als Single rauskamen, nicht unbedingt im Radio gebracht. Und da haben sich aber Fans so sehr dafür eingesetzt. Also da ist ein ziemlich eindrucksvolles Fandom, und das sind diese 5 Männer sind sich dessen auch bewusst. Und das macht sie für jemanden wie mich, die Fandom ein sehr interessantes und schönes Phänomen findet, direkt mal sympathisch. Genau, und irgendwie habe ich jetzt seit 1,5 Wochen, schaue ich mir das an, dieses Phänomen One Direction, was da alles dahinter steht, da gibt es auch viele Artikel dazu. Und gleichzeitig eben auch Harry Styles als Einzelperson, weil ich gemerkt habe, dass ich dem sein Album wirklich sehr schön finde. Das ist, ich habe wirklich nicht so viel Ahnung von Musikgenres, aber mich erinnert es ein bisschen an Simon & Garfunkel. Also es sind teilweise auch so ruhigere Lieder dabei, so ein bisschen rockiger. Teilweise eben auch so sanft wie Simon & Garfunkel. Und für mich ist es teilweise, vor allem die Atmosphäre der Songs gefällt mir gut. So, und das ist auch abwechslungsreich genug, und ich mag der Stimme auch gerne zuhören. So, das ist so mein Hauptding, dass ich diese Musik gerne höre, und gleichzeitig eben ist es spannend, sich dieses Phänomen anzuschauen. Diese Boyband, ich hatte in meinem Leben bisher relativ wenig Kontakt mit Boybands. Also ich erinnere mich, als ich jung war, quasi als Teenager oder Kind, da war die Backstreet Boys, waren gerade noch so kurz vor der Auflösung, und dann kam, glaube ich, irgendwann NSYNC, was ich nie begriffen habe, was das für ein Name ist. Jetzt im Nachhinein, wo ich besser Englisch kann, begreife ich, was damit gemeint ist. Aber auch das, und dann weiß ich gar nicht, Blue gab es ja auch mal noch, ne?
Ja, genau. The West.
The West? Nee. Nein,
ja, wie heißen die?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Aus Irland sind die.
Ja, das kann sein. Ich weiß, was du meinst.
Ja. Ah, Westlife.
Ja, genau. Aber das ist überhaupt nicht mehr, genau. Aber so in meiner, als ich so jung war, und diese Boybands werden ja schon stark an junge Mädchen, und wirklich jung, also ab 10, 11, 12, 13, vermarktet. Und was mir auch bewusst geworden ist, als ich diese One Direction gesehen habe, dachte ich, ja, deswegen Boyband. Als ich natürlich selbst ein Kind war, erschienen mir die immer so alt. Und jetzt sehe ich, die sind ja nicht viel älter als 15 Jahre alt. Also ich glaube, der Jüngste, als Harry Styles, als er da anfing, war 16, die anderen so 17. Und das ist schon sehr jung, denke ich, für diese Art Professionalität, die diese 5 jungen Männer dann an den Tag legen mussten. Sie sind 5 Jahre lang durchgehend quasi getourt, also ständig unterwegs. Wow. Auch die Alben wurden nicht an einem Ort unbedingt in Ruhe aufgenommen. So. Also es gibt ja immer wieder, dass Musiker und Musikerinnen sich so zurückziehen und dann ihr Album machen. Aber ich glaube, das war bei denen recht viel so teilweise auch unterwegs. Also es war, denke ich, eine sehr geschäftige Zeit. Und worüber wir gerade noch geredet haben, du und ich, Nuria, war ja, dass ich gesagt habe, mit dieser Musik von One Direction, ich finde die ganz nett. Also es hat so einzelne, ich kenne da jetzt auch nicht viel, ich fand es eher spannend, so eben, ich habe Artikel dazu gelesen, was die Faszination hinter denen ist oder so. Oder ich habe James Corden Carpool Karaoke geschaut, weil ich James Corden ziemlich cool finde. Und in die Musik habe ich auch ein bisschen reingehört. Ich finde, ein Lied, das ich wirklich schön finde, ist Story of My Life, wo sie, glaube ich, auch ein Musikvideo mit ihren Familien aufgenommen haben und so. Aber grundsätzlich habe ich gemerkt, dass ich diese Musik schon hören kann und manchmal auch echt witzig finde oder unterhaltsam oder so, aber irgendwie ist es immer etwas, was mir auch unwohl ist bei dieser Musik. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel direkt mit Harry Styles Album vergleiche, das übrigens auch Harry Styles heißt, dann habe ich gemerkt, dass seine Lieder, da erkenne ich Gefühle wieder, die ich auch habe. Also ich kann mich wie selbst, es sagt mir etwas. Ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was ich nicht haben kann, in dem Sinn, was ich bei diesen Boybands schon, oder bei dieser Boyband schon finde, es ist wie so etwas, die singen ja sehr viele, das hast du jetzt auch gesagt, so Liebeslieder, oh, Frau, du bist die Schönste auf der Welt und ich will dich haben und so. Gleichzeitig ist ja eindeutig, hast du ja auch gesagt, 5 junge Männer singen das, also alle an die gleiche Person und gleichzeitig an ein riesiges Publikum. Und es ist ziemlich klar, auf jeden Fall am Anfang auch noch, dass das von erfahrenen, meistens Männern, geschrieben wurden, die irgendwie quasi sehr rational wissen, was man schreiben muss, damit man gut ankommt. Wobei das ein sehr schwieriges Business ist, zu wissen, was gut ankommt im Endeffekt. Aber es ist ja teilweise schon auch berechnet, was am Anfang bei diesen Bands dann gemacht wurde. Ich glaube, es wurde immer mehr, dann haben diese 5 auch selbst ihre Musik geschrieben und das ändert sich auch ein bisschen im Stil. Das hat mir danach besser gefallen. Ich will nicht sagen, dass die einem nicht gefallen können, überhaupt nicht. Es ist nur ganz subjektiv. Aber das habe ich so gemerkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn diese Boyband dieses Lieder hat, das ist wie so etwas, was man haben will, aber nicht haben kann. Und ein Video fand ich, war dafür auch so irgendwie sehr bezeichnend. Also es gibt ein Video, wo das so gedreht ist, dass die Kamera quasi auf ein Date geht mit jedem Einzelnen von dieser Boyband.
Ja.
Das sympathisch ist dann, dass alle 5 Dates quasi im Desaster enden. So. Das war dann wieder ziemlich witzig und auch selbstironisch so. Aber gleichzeitig dachte ich, das ist so... Also gleichzeitig finden die Fans das ja vielleicht richtig gut so, weil man sich dann... Weil die wissen ja, dass das eine Fantasie ist. So, also die jungen Frauen sind nicht blöd. Die wissen, in was sie sich reinsteigern. Und dann ist es eigentlich ziemlich cool vielleicht sogar, dass man das so nah haben kann, sich das so richtig zu vorstellen. Gleichzeitig fand ich es so bezeichnend, so diese Stars kommen einem irrsinnig nahe, weil man hat riesige Aufnahmen von ihnen, Poster, die sie einem ganz nahe bringen, man hat Interviews mit ihnen, man hat Backstage-Videos und dann noch so ein Videoclip und so. Und gleichzeitig ist es ja die eigentlichen Personen selbst oder das Eigentliche, was in diesen Liedern auch gesungen wird, wird dir immer vorenthalten bleiben. Es gibt es ja auch gar nicht. Das ist ja eine Fiktion. So. Und dann habe ich es irgendwie verglichen, also und wie gesagt, ich glaube, also ich habe einfach so gemerkt, wenn ich die Lieder von denen gehört habe, irgendwie war es mir nie ganz wohl damit so. Und dann habe ich überlegt, ja, und was ist jetzt der Unterschied zu diesem Album von Harry Styles, weil es ist immer noch derselbe. Sehr sympathisch an Harry Styles ist auch, dass er nicht das Gefühl hat, sich irgendwie distanzieren zu müssen von seiner Boygroup Vergangenheit, weil der das ziemlich gut findet und fand. Aber jetzt hat er ein eigenes Album rausgebracht, ist immer noch ein irrsinnig reicher und erfolgreicher und bekannter Typ. Aber warum mag ich jetzt dem seine Lieder lieber? Und ich glaube, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass ich sie deutlich persönlicher fand. Er hat, also das Album heißt auch Harry Styles, das heißt, er hat über sich selbst geschrieben. Und das finde ich meistens das Zugänglichste, weil wenn jemand über sich selbst spricht oder schreibt oder singt, dann kann ich wie besser auch die Momente herausfiltern für mich, mit denen ich mich identifizieren kann. So. Also er hat zum Beispiel ein Lied geschrieben, das heißt Two Ghosts. Und es beschreibt meiner Meinung nach, das sind dann immer Interpretationssachen, beschreibt er sich dabei selbst am Anfang. Also er schreibt irgendwie dasselbe weiße T-Shirt, dieselben roten Lippen, dasselbe süße Gefühl, Geschmack im Mund, irgendwie so, aber irgendwie trotzdem sind wir wo ganz anders. Und ich habe das als Lied gehört, das sehr stark eben davon handelt, dass man sich selbst manchmal nicht wiedererkennt oder nicht so recht, oder sich Dinge verändert haben und man nicht mehr die Person ist, die man schon mal war und so. Und das ist ja etwas, was sehr universal ist und auch nichts, was quasi man haben will, aber nicht haben kann, sondern man kann sich darin selbst wiedererkennen. So. Und gleichzeitig ist natürlich von seiner Musik her einfach etwas, was ich auch, wenn ich mir jetzt so anschaue, was ich sonst gern für Musik höre, passt das auch einfach. Also ich denke, das ist auch einfach der Zugang, den ich dazu habe. Genau. Also ich kann das Album, mir hat es echt gut gefallen. Es hat auch ein paar wie sagt man das jetzt? Also eben, es hat ein paar ruhigere Songs dabei, aber es hat auch ein paar ein paar aufregendere quasi Lieder dabei.
Also kann man nur sagen, dass es aber immer noch irgendwie Popmusik ist?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe davon so wenig Ahnung. Ich habe so unterschiedliche Musik in meinem Regal stehen. Ich glaube, zum Beispiel, ich habe da Herbie Hancock, der ist Jazz pur. Dann habe ich eben Simon & Garfunkel. Dann habe ich Chicago. Die haben auch sehr, ich glaube, die kann man teilweise, sind sehr poppig und gleichzeitig haben sie dann auch wieder, gehen sie in Jazz rein und so. Also von daher, ich bin die letzte Person, die das einschätzen kann. Aber ich glaube, so in den Artikeln nennen sie es schon auch noch Pop mit Stärke ins Rockige gehend. Ich glaube, so Stichworte, die dann fallen, sind irgendwie sind so ältere Rockstars aus den 70ern und 80ern, also so Einzelkünstler.
Ja. Ja, dann genau. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt ja große Bands, also zum Beispiel Coldplay, kann man ja auch argumentieren, ist eigentlich ein Pop-Rock. Also nicht nur Rock, weil es ist ja dann so auf großer Mainstream-Basis, wo die ihre Musik weiterbringen. Also nicht nur Pop, dafür ist es dann doch zu viel Rock, aber irgendwie.
Ja.
Also so mache ich's. Wenn eine Band dann so populär ist und so große Stadien füllt und die Musik so stark im Radio läuft.
Ich meine, im Endeffekt eben, Pop heißt auch einfach populär.
Ja, so, genau.
So, und ich glaube, er kann sich gerade nicht über seine Verkaufszahlen beschweren.
Genau.
Zum Beispiel. So, ich kann es wirklich nur ganz subjektiv von mir aus sagen, dass wenn ich mir anhöre, was er spielt und mich dann fragt, warum gefällt mir das besser, zum Beispiel jetzt, oder warum gefällt mir das, denke ich, ja, ist nicht überraschend, andere Sachen, die in deinem Regal stehen, klingen auch ähnlich. Oh. So, deswegen, das war eher das, worauf ich raus wollte. Und eben dieser Punkt mit, es ist zugänglich, weil er von sich selbst erzählt und man dann irgendwie wie schauen kann, habe ich das auch schon erlebt oder genau, also es versucht nicht irgendwelche Situationen herzustellen, sondern ich finde es eigentlich immer, wenn eine Person erstmal von sich ausgeht, finde ich, macht das immer sehr zugänglich und dann kann man quasi abstrahieren ab da. So. Also es ist ja auch in unserer Wissenschaft quasi, ich finde immer, erstmal muss man selbst in Kulturanthropologie selbst schauen, wo stehe ich, welche Voraussetzungen habe ich, welche Privilegien, welche Haltung, welche Erfahrungen habe ich gemacht und dann schauen, welches Feld beobachte ich und in welcher Beziehung stehe ich zu dem Feld. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kirchgemeinde erforschen würde, müsste ich ganz klar, ich selbst bin als Pfarrtochter aufgewachsen, ich habe da gewisse Vorstellungen, gewisse Erfahrungen, gewisse Meinungen, gewisse Ablehnung, teilweise auch, und müsste dann quasi gucken, wie beeinflusst das, wie ich diese Kirchgemeinde erforsche. Genau dasselbe mit, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Autoclub untersuchen würde als passionierte Fahrradfahrerin. So. Mhm. Und ich finde, dieses von sich selbst ausgehen ist eigentlich immer ein sehr guter Zugang. Und deswegen gefällt mir, glaube ich, dieses Album auch gut, weil es sehr persönlich ist. Mhm. So, ja. Und nochmal zur Boyband zurück. Also wir haben ja eigentlich vor, noch eine Fandom-Folge zu machen. Und ich glaube, das wäre echt spannend, da auch nochmal reinzugucken, eben weil die ein riesiges Fandom haben und auch eine interessante Beziehung zu ihrem Fandom. So. Mal schauen, ob wir das machen. Und Teenager-Fans, gerade weibliche, sind sowieso auch nochmal ein wichtiges Thema, weil sehr viele Leute auf die herabblicken und das ist ja für uns auch immer ein wichtiges Thema, dass quasi weibliche Bedürfnisse, weibliches Begehren, weibliche Kaufkraft, also da wird sehr viel Geld investiert, das nicht immer vorhanden ist. Das fand ich auch spannend. Die eine Frau hat auch einen Artikel dazu geschrieben, wie viele Schichten in Cafés und Babysitting wurden dafür eingesetzt, dass diese 5 Männer quasi jetzt so viel Geld haben. Also dieses Geld kommt ja irgendwo her.
Ja,
so.
Genau.
Genau. Schauen wir mal, ob wir das nochmal aufgreifen. Und ich habe euch das Album jetzt empfohlen. Das finden wir auf Vevo, also YouTube, oder kaufen kann man es natürlich auch. Und einfach, weil es auch für mich jetzt noch so dazu gehört, das Carpool Karaoke von James Corden, das ist immer zu empfehlen. James Corden ist so musikalisch und so super ironisch in allem, was er tut und gleichzeitig trotzdem sehr begeistert. Also das finde ich mega schön. James Corden ist ein also Schauspieler, Produzent und jetzt halt hat er die Late Late Night Show. Also er ist ein Showmaster. Und ich finde den ziemlich cool, weil ich ihn aber auch noch von wann anders kenne, aber das ist ein Thema für wann anders. Ich sag mal was an, wann anders noch mehr zu James Corden.
Das geht gut. Auch.
Okay, dann gehen wir doch mal über zu Bloodline. Du hast anscheinend gestern Abend viel Zeit in Bloodline investiert.
Genau. Also letzte Woche ist eben die dritte Staffel auf Netflix erschienen und es ist die letzte Staffel, es gibt im Ganzen 3. Und gestern habe ich dann noch zuerst so nach 10 Uhr, nein, schon, es war dann schon irgendwie 11, einfach die drittletzte Folge geschaut, gedacht, ich lasse es dann so, aber natürlich am Schluss war ich so, hä, was? Und dann habe ich noch bis 2 Uhr nachts die letzten 2 Folgen geschaut und dann im Internet noch gelesen, was andere Leute dazu sagen. Mhm. Genau. Und wir nehmen jetzt hier gerade am Morgen die Podcast-Folge auf, deswegen, aber ich bin ready, ich bin doch genug wach. Aber kann jetzt halt ganz frisch über diese Serie reden. Und also ich erkläre dann zuerst mal, um was geht. Also allgemein ist es immer, es ist auf Netflix, aber die Serie wird also im Internet und so eigentlich nicht so groß besprochen. Also ich habe sie einmal mitbekommen, besonders auf einem Podcast, wo ich höre, Slash Filmcast, da hat das einer der Moderatoren hat immer von dieser Serie geschwärmt. Aber ich habe sie dann zuerst eigentlich doch nie angeschaut, weil es ist, ich schaue halt gern so Science-Fiction-Sachen oder Action, also irgendwas mit dem, was im Geek-Fandom irgendwie zusammenpasst, wo dort stark besprochen wird, wo es viele Foren-Threads gibt, viele GIFs auf Tumblr und so weiter. Aber das ist jetzt eine Serie, die hatte jetzt halt nicht so einen typischen Fandom, wie wir es halt oft besprechen oder kennen, weil es ist jetzt halt, also kurz gesagt, es ist eigentlich eine Familienpsychodrama. Und das ist eigentlich nicht etwas, das ich normalerweise schaue. Dann habe ich aber durch Star Wars Rogue One wurde ich ein großer Fan vom Schauspieler Ben Mendelsohn. Mhm. Und der spielt halt dort eine der Hauptrollen. Und halt, ich habe dann überall gelesen, oh mein Gott, der ist in dieser Serie so gut. Wenn ihr den toll fandet in Star Wars, müsst ihr diese Serie schauen. Und dann habe ich eigentlich, ohne dass ich wirklich wusste, um was es geht, dann einfach angefangen. Und dann nur wegen dem Intro, also wegen, weißt du, wo man die Namen der Schauspieler sieht,
ja.
durch die Musik und die Bilder war ich so, oh, ich glaube, das wird genau mein Ding. Weil es ist so, also zuerst mal das Gefühl, man kommt ein mega melancholisches, irgendwie so trauriges, aber unheimliches, aber nicht kitschiges Gefühl über durch die Musik. Also ich kann ja sonst dann das Intro im Blog einbauen, weil da hat man keine Spoiler, nichts. Man sieht nur einfach dieses Intro und ich finde, das bringt die Atmosphäre der Serie perfekt rüber. Und jetzt kann ich erklären, um was es überhaupt geht. Also es spielt in Florida, in den Keys. Das ist also der südlichste Ort von Amerika, also ganz am Ende von Florida. So eine wohlhabende Familie, die sehr respektiert wird, hat dort so ein Inn. Ich weiß nicht, so ein Hotel, ja. Wo man, also sie haben so ein
Gästehaus.
Gästehaus, genau. Sie haben so ein Bungalows, wo hatten immer irgendwelche Gäste. Am Strand, mega Idylle, blaues Meer, weißer Strand, Palmen, alles super. Und dann eben diese Familie, wo halt alles, sind alle immer happy. Du hast halt, sagen die Großeltern, den Patriarch, die Matriarchin, die haben 4 Kinder, die jetzt halt erwachsen sind. Und eines dieser Kinder, der älteste Sohn, eben gespielt von Ben Mendelsohn, ist das schwarze Schaf der Familie. Und wirklich, also das absolute größte Beispiel eines schwarzen Schafes einer Familie. Und es geht ihm darum, dass er für eine Familienfeier zurückkommt. Er war jetzt lange weg. Mhm. Und eben kommt in diese Welt zurück, wo halt diese Familie, die anderen haben, der andere Sohn, der zweitälteste, ist ein Polizist, gespielt von Kyle Chandler, den man von Friday Night Live kennt. Das ist eine Football-Serie, die auch sehr beliebt war und sehr kritisch gelobt wurde. Und da sind auch viele Fans von dieser Serie, sind dann zu Bloodline gewechselt, weil sie halt diesen Schauspieler cool finden. Der ist dann so wie die andere große Hauptrolle. Und dann haben sie noch die Tochter, die halt Anwältin ist, die halt also eben studiert hat. Dann noch den jüngsten Sohn, der arbeitet einfach, hat eine Bootwerkstatt, tut Boote reparieren, verkaufen. Der ist jetzt nicht so der hellste, aber ist trotzdem in der Familie gut integriert. Und dann kommt aber eben dieser älteste Sohn zurück. Und am Anfang, die erste Folge, merkt man einfach, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Die sind alle sind dann total angespannt, sind extrem misstrauisch, sind nicht begeistert, dass der zurückkommt und man versteht halt noch nicht, was los ist. Man merkt immer, da ist irgendwo ein großes, dunkles Geheimnis, da ist in der Vergangenheit viel passiert. Und dann aber in der ersten Folge gibt es Flash-Forwards, da sieht man, was am Ende der ersten Staffel passiert. Und da denkt man dann am Schluss dann von dieser ersten Folge einfach so, okay, was zur Hölle, was entwickelt sich hier, dass es so weit kommt. Also man wird eigentlich in der ersten Folge gespoilert, ich erzähle jetzt nicht genau, was passiert, aber man weiß dann eigentlich schon, was am Ende der ersten Staffel passiert und dass man dann halt, das macht dann die Spannung aus, wie kommt es so weit? Wie konnte es so weit kommen? Und dann hat man halt eben diese Idylle, die am Anfang eigentlich sehr stark gezeigt und eben die Familienfeier, alle sind voll happy und dann kommt eben dieser eine Sohn zurück und du merkst, okay, es hat schon einen Sinn, dass wir jetzt hier zuerst sehen, dass es irgendwie voll toll geht, aber das wird nicht lange anhalten. Und die Serie hat eben dann so ein Gefühl von Melancholie, von so einer Dunkelheit. Also depressiv würde ich sie schon nicht nennen. Es geht schon um viele traurige Sachen, aber ich finde das wie zu plump. Ja. Also ich habe es dann doch sehr gern geschaut, weil es ist dann auch sehr spannend, aber auch intensiv, weil es geht dann eben halt eigentlich um diese Charakterentwicklung und ich finde, die sind sehr tief geschrieben und eben auch sehr gut geschauspielert. Das ist so eine Schauspielerserie. Da geht es darum, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie lange Gespräche führen, emotionale, wütende Gespräche, wie sich so etwas aufbaut, sich immer anspannt. Das ist wie so eine Spannung, die jederzeit reißen kann. Es ist halt auch ein Slow Burn, so wird sie oft beschrieben. Also es hat sehr einen langsamen Erzählungsstil. Aber ich finde, es passt genau zu dieser Serie, zu dieser Welt, eben diesem Florida, das einerseits so idyllisch sein kann, aber es hat dann auch, man sieht dann auch von anderen Menschen, die halt in den ärmeren, aus ärmeren Familien kommen, eben sie sind doch so zweiseitig. Dann ist eben die Familie, die so respektiert ist, aber irgendwie ein dunkles Geheimnis, jeder hat irgendwelche dunkle Geheimnisse, es geht. Jemand anders hat die Serie so beschrieben, ja, man könnte sie auch einfach Lies nennen, Lügen, weil es wirklich, also wow, da kommen dann so viele Sachen auf und später sind dann auch eigentlich alle irgendwie alkoholabhängig, weil einfach so viel Schlimmes passiert. Also da darf man sich wirklich in der ersten Folge also nicht meinen, dass jetzt in der Serie immer, oh, man sieht jetzt, wie die am Strand große Familienfeiern feiern, sondern das geht dann eben relativ schnell bergab. Aber es ist mega spannend und eben super gespielt. Und es ist eben am Anfang, hat man eben für diesen, also der Charakter gespielt von Ben Mendelsohn heißt Danny, und da hat man zum Teil einfach so Mitleid mit diesem Charakter, weil einfach wie die Familie mit ihm umgeht, wirkt dann so ungerecht und so gemein, und sie geben ihm für alles die Schuld und trauen ihm nichts zu, und du bist einfach so, wieso? Und dann erfährt man da dann auch mehr, und es ist einfach zu deinem richtig weh. Aber er ist auch nicht einfach der Unschuldige oder wo auch im, also es sind halt alle komplexe Figuren und wie sie mit dieser Situation umgehen und so. Dann fängt er an, aber auch die anderen Familienmitglieder irgendwie zu manipulieren oder irgendwelche Spiele zu spielen. Und da habe ich mal einen guten Vergleich gehört. Er ist eigentlich wie der Joker aus dem Batman-Universum, ohne das Comic-Hafte. Ja. Also wie er dann da seine Fäden spielt und sich sozusagen, also wie er dann mit dieser Familie umgeht, die ihn so wie ausgrenzt. Also ich fand das, also in der ersten Staffel ist das eigentlich das große Thema, eben die Familie und Danny, der eben das schwarze Schaf der Familie, fand das extrem spannend zum Zuschauen, super gespielt. Und daneben geht es noch, ja, kannst
du
sagen?
Hast du das eher quasi fasziniert von außen beobachtet? Oder ist es auch so, dass du dich teilweise wiedergefunden hast oder gedacht hast, krass, solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht? Oder
oh nein, so. Dafür passieren zu... Nein, da habe ich jetzt keine so persönliche Ebene hineingelesen. Es ist auch so gefilmt, dass man immer bei vielen Szenen wirkt es, als würde man vom Türrand zuschauen, wie sie reden. Ja. Und die Kamera ist immer auch ein bisschen in Bewegung, ein bisschen nervös. Man ist also wie in einer Beobachtersituation, ja.
Ja, also irgendwie nochmal eine weitere... nicht besonders entspannte Perspektive. Also quasi wie wenn man sagt, die Zuschauerin ist noch eine weitere Figur, dann ist diese Figur auch nicht ebenso vom, man guckt so ein bisschen, also es ist nicht eine Beobachterin-Position, die so ganz entspannt sich das alles anschaut, sondern man ist so am Rand, so. Ja. Und eben es wackelt und so. Also es ist quasi wie noch eine weitere unsettling, also beunruhigende Ebene, kann man das sagen.
Ja, das stimmt schon. Das heißt, dass man dann doch immer den Atem anhält oder angespannt ist, wenn man die Serie schaut. Ich finde, da sie hat doch eher einen langsamen Erzählungsstil hat, finde ich, kann man es doch auch einfach am Abend schauen. Aber es gibt natürlich dann schon einzelne Episoden, wo dann mehr passiert, mehr intensive Storylines gerade durchgemacht werden. Aber das, also so wie du es jetzt gesagt hast, das stimmt eigentlich genau, ja. Also dass eben so eine Atmosphäre, so eine Aura wird so aus, wo einfach genau wo einem eine Anspannung spürt man einfach in jeder Szene raus. Weil eben vieles wird, besonders am Anfang, wird halt nicht ausgesprochen. Aber immer man merkt, irgendwas stimmt nicht und es wird angedeutet und es gibt... Oh, da gibt es Szenen, die brechen mir so. Da bin ich aber so, nein, wieso seid ihr so gemein? Und eben, ich will nicht spoilern, weil eben, als ich die erste Folge geschaut habe und am Schluss war ich so, okay, jetzt muss ich, das schaue ich jetzt natürlich alles durch. Deswegen, und wenn man eben nicht so viel weiß, ist es genau ein Vorteil. Und ich hatte wirklich am Anfang fast keine Ahnung. Was noch interessant ist, das wird auch in der ersten Folge eigentlich schon gesagt, dass denn die Charakter werden dann auch so wie heimgesucht von. Das heißt nicht Geister, ist wie das falsche Wort, aber halt von wie so Halluzinationen von Menschen, die eigentlich tot sind, damit man auch noch wie ihren psychischen Zustand noch auf diese Weise erfahren kann. Also es hat keine, eben ist keine Serie mit übernatürlichen Elementen, aber zum eben diese psychologischen Zustände darzustellen, ist das dann so ein Motiv, das sie benutzen, dass sie dann so diese Menschen, die irgendwo mal gestorben sind, dann wiedersehen und auch mit denen reden, auf eine Art interagieren, aber eben es wird nicht irgendwie, oh, das ist jetzt unheimlich, oh, das versteht man nicht, sondern es ist einfach ein psychologisches Mittel. Mhm. Aber da zeigt man eben, dass die Serie auch so wie doch ein bisschen wie so eine unheimliche Ebene hat, aber nicht im Sinne eben, dass es um magische Sachen geht.
Würdest du sagen, dass, kann man so eine Frage stellen, nein, das, was du jetzt für mich beschreibst, klingt so, dass es sehr anstrengende Themen sind, aber dadurch, dass es eben nicht versucht, die Zuschauerin selbst, also dadurch, dass man so stark von außen zuschaut, habe ich das Gefühl, ist genug Distanz da, dass man es dann doch aushalten kann?
Ja, also ja, okay, man eben mit dem, besonders mit dem Danny-Charakter hat man dann schon extrem Sympathien, aber eben er spielt dann auch, das ist ja, spielt damit. Und dann die anderen Charaktere, dass man auch sagen kann, so, oh, ich möchte, dass ihnen etwas Schlechtes, also Schlechtes,
ja, dass sie... Aber du identifizierst dich quasi nicht mit den Figuren, nein, und deswegen geschieht es nicht dir selbst.
Genau, wenn, ja. Du bist wirklich eine Beobachterperson und es sind eben Charakter, es sind keine Helden. Also es ist wirklich, niemand ist ein Held in dieser Serie. Du hast nicht jemanden, oh, ich will, dass der es schafft, dass der alles hinkriegt, sondern alle haben irgendwas an sich, das dann... wo man denkt, oh, der hätte es jetzt, oder sie hätte es verdient, dass das jetzt nicht klappt und so.
Und ist es dann so, dass das, du hast jetzt alle drei Staffeln gehört und gesehen?
Nee, gesehen, genau.
Also fandest du, dass die Staffel die Serie, sorry, so zurücklässt, dass man das dann gut ruhen lassen kann?
Genau, das muss ich noch erklären. Also die Schreiber wussten, dass das die letzte Staffel ist. Sie hatten aber eigentlich mehr Staffeln geplant. Und das merkt man in der dritten Staffel schon. Es gibt einen bestimmten Charakter, die nicht wirklich ein rundes Ende erhalten, was nicht so sinnvoll, nicht Sinn macht, wie sie jetzt das Ende für die kreiert haben und so. Also da merkt man, da waren sie leider eingegrenzt von der Zeit. Ich habe es jetzt gerade frisch gestern geschaut. Im Internet sehe ich gerade schon, es gibt Leute, die waren sehr enttäuscht. Ich muss es noch bearbeiten, kann aber wirklich sagen, die erste Staffel ist unglaublich gut und die kann man theoretisch auch einfach so schauen und dann aufhören. Also nicht, dass ich das jetzt empfehle, aber wenn jetzt jemand dann das Gefühl hat, oh, ich will das jetzt nicht irgendwie durch die weiteren Staffeln irgendwie zerstören, falls man jetzt jemand ist, der schnell sagt, oh nein, das gefällt mir nicht, könnte man eigentlich die erste Staffel so lassen. Aber ja, natürlich schaut man meistens weiter. Aber bei der dritten Staffel, da ist halt der Abschluss, da merkt man, da hatten sie zu wenig Zeit. Und das kann man dann vielleicht argumentieren, okay, das ist jetzt schade. Bei mir ist es noch zu frisch.
Ja, gut. Aber wer weiß, vielleicht, manchmal gibt es ja dann auch noch, dass die Serienmacher, Macherinnen auch noch Auskunft geben, was eigentlich die Idee war.
Ja, genau, das kann in Interviews noch passieren.
Das ist ja manchmal dann auch eine Erleichterung.
Ja, also es wird schon abgeschlossen im Großen und Ganzen.
Ja.
Es sind eher so Nebencharakter, wo sie wohl mehr geplant hatten. Ich meine, dann kann man es dann auch vielleicht noch eher, okay, dann ist es jetzt halt dort nicht so perfekt zu Ende gegangen. Dann ist halt die Frage, wie persönlich, wie streng man das sieht. Ich finde, das Wichtigste wird schon eigentlich gut abgeschlossen. Da haben sie schon darauf geachtet.
Okay.
Aber man merkt, es wäre noch mehr gedacht gewesen. Aber im Großen und Ganzen würde ich es trotzdem empfehlen. Auch eben, vielleicht sagt man, ja, das ist so Familiendrama, das ist nicht so meins, bin ich normalerweise auch so. Aber wenn man jetzt irgendwie die Schauspieler, wenn man den Cast, wenn man dort diese Schauspieler, Schauspielerin interessant oder gut findet, dann sollte man es eh schauen, weil es geht wirklich um denen ihre Talente, dass sie die können, zeigen können. Aber auch wenn man vielleicht mal eben so eine... Eben, es ist schwer zu beschreiben.
Ich finde, du hast das schon ganz gut. Also ich habe schon ein gewisses Gefühl für die Serie.
Ja. Es ist eben, es ist nicht kitschig oder plump oder offensichtlich. Ja, auch die Musik ist eben nicht einfach Klischee. Es ist ein Psychodrama um eine Familie herum.
Mit eigenem Stil.
Genau, ja.
Du hast gesagt, es kommen keine Heldinnen vor in der Serie.
Oh, ja.
Und dann machen wir jetzt einen ziemlichen Wechsel, weil wir haben beide schon die Serie One Day at a Time geschaut und ich würde mal sagen, da kann man durchaus davon sprechen, dass wir da, also nicht Heldinnen in dem Sinne haben, aber alle diese Figuren, würde ich sagen, sind ziemlich, ziemlich positive Bilder von Menschen in One Day at a Time. Und zwar geht es da um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, einem Sohn, ich glaube, er ist etwa 12 oder 13. Und einer Tochter, die so 16 ist gerade. Und die lebt zusammen mit ihrer Mutter. Und ihre Mutter ist damals, bevor Fidel Castro in Kuba an die Macht kam, wurde die in die USA geschickt. Das heißt, das sind quasi Die Großmutter ist kubanische Auswandererin und die Hauptfigur Penelope, ihre Tochter, ist eben in den USA dann aufgewachsen. Und die beiden Kids sowieso. Und das ist so eine Sitcom, sagt man, gell?
Ja, genau.
Also auch mit Einspielungen von Gelächter, wobei ich mich da echt... Ich habe mal Friends ein, zwei Folgen reingeschaut kürzlich wieder und gemerkt, mich irritiert das total, das Lachen. Und bei dieser Serie fand ich es jetzt irgendwie anders. Also es war ein bisschen zurückhaltender. Und das ist eine irrsinnig herzerwärmende Serie. Also, und also ich weiß auch nicht, ich weine schon öfters mal bei Serien, das kann schon vorkommen. Aber dass ich innerhalb der ersten Staffel 4-mal heulen muss, das kommt ja. Also. Es war so, ich war so gerührt teilweise. Also es war echt, ich weiß gar nicht, eben vielleicht sollten wir noch, also das war echt, ich dachte so, schon wieder, ich stehe schon wieder hier und bin und muss heulen, weil es quasi wirklich so schöne Momente gibt zwischen diesen Figuren. Und was kann man darüber sagen? Also ich denke, zum einen ist es quasi einfach deren Alltagsleben. Diese Familie, die halt versucht klarzukommen oder klarkommt. Also denen geht es ja gut und ich finde, die haben ein sehr gesundes Verhältnis miteinander und auch eine gesunde Einstellung zum Leben und so. Aber trotzdem gibt es genug Schwierigkeiten. Penelope ist nicht Krankenschwester, sondern Arztpraxishelferin, würde ich sagen.
Ja, stimmt.
Und ist ehemalige Kriegsveteranin in Afghanistan. Und genau, und wenn man es jetzt einfach so platt erzählen will, ist der Junge, der ist noch so ein bisschen, halt wirklich jünger, das merkt man, der ist noch ein bisschen unschuldig und legt sehr viel Wert auf sein Äußeres, was ihn irgendwie direkt sympathisch macht, mit seiner Eitelkeit. Also so, das wird das so. Und Elena ist sehr politisch, setzt sich sehr ein für bewussten Umgang mit der Umwelt, ist sehr feministisch und auch sonst, was Diskriminierungsformen angeht und so. Und ist auch ziemlich cool so. Auch eben, das Coole finde ich an den Figuren ist, dass sie halt miteinander nett sind. Und die Großmutter ist ähnlich dann wieder wie der Junge, ist auch sehr eitel und sehr, kümmert sich sehr gut um alle anderen. Tanzt auch sehr gerne. So, und Penelope, denke ich, ist ziemlich witzig so. Also ich finde, die Serie stellt sie auch als sehr schlagfertig dar. Also nicht nur, weil die Serie sowieso witzig ist, aber Penelope ist auch von der Geschichte her schlagfertig und weiß, was sie will eigentlich. So, und genau. Also das sind diese vier Hauptfiguren und dann gibt es noch den reichen weißen Vermieter, der ständig bei ihnen abhängt.
Ja.
Und den Chef von Penelope, der ein sehr sanfter, älterer Arztmann. Genau, und dann noch die beste Freundin von Penelope, von
Elena.
Elena, genau.
So gothic-mäßig.
Ja, genau. Ja. Und es liebt, wenn Penelope sich über sie lustig macht. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, dass das Tolle an der Serie ist, dass sie irgendwie so diese Alltagsthemen wie Frühstück, wer macht das Frühstück und was ist, wenn die Großmutter das Frühstück nicht mehr machen will, weil sie verletzt ist von etwas, was Penelope gesagt hat oder so. Also wie funktioniert so Zusammenleben in einer Wohnung, dann halt immer wieder auch mit so Themen zusammenbringt wie eben Rassismus oder mit Akzeptanz von Eltern, wenn ihre Kinder merken, dass sie vielleicht lesbisch oder bisexuell oder transgender sind. Oder, was gab es noch für Themen?
Immer Sexismus am Arbeitsplatz.
Genau, dann das war auch ein wichtiges Thema.
Aufklärung.
Also, du meinst sexuelle Aufklärung?
Ja, genau, jetzt. Sexuelle Aufklärung.
Ja.
Oder dann auch die mentale Probleme, also dass sie da Medikamente dafür bekommen hat. Ja. Also sie, ja, und auch als Veteranin, was für Probleme Veteranen und Veteraninnen in Amerika haben.
Genau.
So, also viele verschiedene sozialen Aspekte werden da eigentlich, wie jede Folge hat öfters ein großes Thema.
Genau. Und trotzdem ist es sehr lustig. Und das, was ich das Schöne finde, ist, dass quasi diese Serie nicht sagt, wir können nicht lustig sein und gleichzeitig so wichtige Themen behandeln. Weil oft ist es ja so, dass so Leute sehr naiv behaupten, mach das doch nicht politisch, ich will in Ruhe gelassen werden, sehen gleichzeitig nicht, dass Politik nun mal in alles mit reinspielt. So. Also, aber diese Serie, finde ich, geht noch einen Schritt weiter und macht Themen, die zurzeit eine sehr hohe politische Brisanz haben, in eine Alltags- und Humorverpackung. So.
Ja. Innerhalb von 20 Minuten.
Ja!
Unglaublich, was da immer. Nein, 20 Minuten wirklich, passiert.
Genau, ist echt. Und eben, ich sag's nochmal, also ich war so gerührt teilweise. Es war so schön. Auch Körperbilder und so sind auch ein wichtiges Thema. Also wir können es, glaube ich, beide sehr empfehlen, ja, oder?
Genau, ich habe am Schluss auch geheult.
Ja.
Also das ist wirklich eine Serie, die geht so ans Herz. Und also zum Beispiel eben Elena, die ja sich feministisch einsetzt und so. Ich meine, die Großmutter ist ja eher konservativer, genau, traditioneller und so. Und die machen sich dann schon über sie lustig. Aber die Serie im Großen und Ganzen ist trotzdem immer, nein, sie ist das, was sie macht, hat schon... sie hat da dann eigentlich schon recht mit diesen Punkten, die sie aufbringt, aber
genau,
es wird nicht wie, also nicht so eine Serie wie Family Guy oder Big Bang Theory oder so, wo man dann, oh, die nervige Feministinnen oder so. So ist es wirklich nicht, auch wenn halt dann die traditionelle Großmutter findet, oh, das ist übertrieben oder irgend sowas. Ja. Es wird mit viel Liebe, werden diese Themen behandelt, mit Respekt, mit Feingefühl.
Und vor allem mit viel Respekt für die einzelnen Positionen.
Ja.
Also wie du sagst, eben die Großmutter hat zum Teil eine andere Sicht als Penelope oder Elena hat eine andere Sicht als die Großmutter oder und trotzdem alle Figuren werden ernst genommen in dem, was für sie wichtig ist. Ja. Und es ist auch so, dieser Unterschied, also auch eben was persönliche Erfahrung auch ausmacht zum Teil und schauen, wo warum fühlt eine Person in einer Sache sich gegenüber so und so und nicht anders und warum geht es der anderen Person anders damit und so. Also alle werden ernst genommen in dem, wie sie etwas erleben. Obwohl die Figuren selbst es halt quasi teilweise nicht checken oder erst am Ende dann halt checken. Mhm. Also es ist sehr schön gemacht. Genau. Dann auch quasi eine Familienserie.
Ja.
Mit einem ganz anderen Stil als Bloodline.
Ja, ganz klar. Aber eben genau. Die Lacher haben mich dann nicht mehr groß gestört. Man gewöhnt sich dann doch dran und wenn es um wichtige Momente ging, waren sie dann noch weg.
Auf jeden Fall. Und das würde ich auch sagen, dass One Day at a Time ist zwar eben quasi eine lustige Sitcom, aber ruhige Momente und auch Traurigkeit oder Unsicherheit haben auch sehr viel Raum. So.
Ja.
Ja. Genau, das.
Ich muss immer an die letzte Folge denken, an die letzte Szene. Ach.
Ja,
so gut.
Ja, es ist wirklich. Ja, und.
Es hat auch ja, nicht so viele Folgen, man hat es mega schnell geschaut. Also, es genau, ist wirklich so eine Serie, wo man wie keine Ausrede hat, sie nicht zu schauen, meine Kollegin hat sie mir eben auch extrem stark weiterempfohlen. Ich sagte, Sitcom, haben wir die ersten zwei Folgen zusammengeschaut. Und ich so, okay, ja, super. Ja. Die ist jetzt echt, die kann man, die muss man fast schauen. Wenn man sich für diese Themen interessiert, dann ist das eigentlich fast Pflicht. Aber wir wollen niemanden zwingen.
Nein. Wir doch nicht.
Wirklich einfach
große.
Ja.
Schaut es euch an. Und es ist eine Netflix-Serie, oder?
Genau, ja.
Also wenn man Zugang zu Netflix hat oder den Probemonat machen will oder so, dann hat man da den besten Zugang und sonst wisst ihr ja auch, wo Serien zu finden sind. Gut, dann war es das diese Woche von uns.
Ja.
Bisher haben wir wieder nächste Woche auch geplant. Genau, es kann auch gut mal sein, dass es mal eine Woche ausfällt. Wir sind beide gerade sehr beschäftigt, aber wir machen auf jeden Fall weiter.
Das stimmt.
Und wir wünschen euch sehr viel Spaß beim Serie schauen und beim Musik hören und was auch immer, beim Lesen. Wir waren Ann-Sophie und Nuria und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Ist es 11 oder 4?
Ich glaube 4.
Okay,
es hat nicht Spaß gemacht.
fertig.